What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm Up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die Frage, wie eine moderne Arbeitswelt aussehen kann, wenn Wohlbefinden strategisch mitgedacht wird. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Alle zwei Wochen schauen wir hier entlang der 8 Pillars of Wellbeing auf unterschiedliche Perspektiven rund um Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden in der Arbeitswelt. Heute geht es um mentale Stärke und Leistungsfähigkeit im Kontext von Mental Wellbeing. Es geht darum, wie eine Arbeitskultur aussieht, die ermöglicht, dass Mitarbeitende bestmöglich performen, auch in anspruchsvollen Situationen, und die gleichzeitig dafür sorgt, dass niemand an dem Druck zerbricht. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir eine echte Spitzensportlerin eingeladen. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Beachvolleyballerinnen aller Zeiten. Sie ist nicht nur Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin, sogar auch Olympiasiegerin im Beachvolleyball. Und genau deshalb kann sie uns ganz viel darüber erzählen, wie man Leistungen auf Knopfdruck abruft und wie man mit riesigem Druck umgeht. Herzlich willkommen, liebe Laura Ludwig. Schön, dass du heute da bist. Ja, herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zugeschaltet bist. Wir haben ein spannendes Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte. Aber wie immer fange ich total gerne mit unserer Check-in-Frage an. Nämlich, was hast du heute schon für dein Wellbeing gemacht?
Das passt sehr gut, dass wir heute sprechen, weil nämlich heute, also immer einen Tag in der Woche, bin ich immer bei meiner, ich würde sagen, Movement-Trainerin. Und da bin ich von 8.30 Uhr bis 10 Uhr und da kümmert sie sich oder kümmern wir uns um meinen Körper. Und da geht's halt, sie ist eigentlich aus dem Yoga, hat aber auch Sport studiert und weiß über Krafttraining Bescheid. Also sie hat da echt ein Allround-Paket, wo wir eine 1-zu-1-Session machen und das gönne ich mir dann immer dienstags morgens. Und das war heute mein Morgen und ich fühle mich richtig gut.
Ja, das ist klar. Du strahlst doch so. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Wenn man sich das so angewöhnen kann, dass man irgendwie morgens schon mal so ein bisschen in Bewegung kommt, dann muss ich sagen, fühle ich mich extrem gut. Wie war es bei dir heute Morgen?
Ja, yeah, I hear you. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich krank war und ich war heute Morgen zum ersten Mal wieder beim Sport, beim Pilates Reformer und es war wieder mal die Bestätigung. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das so doll liebe. Ne, weil man einfach immer wieder so in das Stretchen und den Rücken wird gedehnt und der Bauch wird benutzt. Und ich fühle es genauso wie du. Diese Stunde heute Morgen schon mit Bewegung ist einfach ein wunderbarer Start in den Tag.
Ja, vor allem ist das so eine coole Mischung aus Stabi und Mobi. Also ist ja nicht nur Stretchen, ist ja dann doch auch wieder die Connection finden. Also und das ist ja das, was wir, glaube ich, mit der Zeit auch verlieren. Auch in die Dehnung und da raus die Stärke aber auch wiederholen. Und das ist schon ganz cool bei den ganzen Sportarten, wenn man da mal ein bisschen in sich hineinhorchen kann.
Wunderbar, das nehme ich mal nächstes Mal mit auf meinen Reformer. Dann denke ich, was du gesagt hast und dann macht es noch mehr Spaß.
Ja, ist so. Es tut zwar mehr weh, aber es ist okay. Es ist
gut. Ja, okay, aber dann ist der Schmerz wärmer, wenn ich mit deinen Worten das mache.
Ist so. Daraus kommt die Stärke.
Workout. Du hast auch mal so was Schönes gesagt wie Gold ist eine Glaubensfrage. Und das ist ja auch der Titel des Buches, was du vor ein paar Jahren mal veröffentlicht hast. Das verlinken wir euch auch total gerne in den Shownotes. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielen unsere Gedanken und Überzeugungen tatsächlich für unsere Leistungsfähigkeit?
Boah, eine Mega-Rolle. Also ich würde fast sagen, sind 80% eigentlich. Also du kannst noch so gute Skills haben und so gut performen oder beziehungsweise dafür trainieren. Aber wenn man den Kopf nicht mit trainiert, dann hat man eigentlich schon verloren. Zumindest ist das meine Erfahrung und wo ich auch extrem viel gelernt habe raus. Ich habe schon 2008 und 2012 Olympische Spiele mitgemacht und habe für mich da versagt und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man auf einem High-End-Wettkampf die Best Performance abliefern kann, weil irgendwie meine Synapsen nicht so richtig funktioniert haben und ich die nicht unter Kontrolle gekriegt habe. Obwohl ich gedacht habe, ich habe ein bisschen was dafür gemacht, so, ne, das was, oder auch aus Erfahrung von 2008 dachte ich, 2012 werde ich schon irgendwie funktionieren. Aber nee, hat halt nicht funktioniert. Und dann habe ich mich erst so richtig damit beschäftigt, was eigentlich in meinem Kopf abgeht, welche Gedanken da passieren, ob positiv, negativ, was Glücksgefühle, was damit passiert in mir. Und da ist dass extremst viel in dem nächsten Zyklus bis 2016 passiert. Und da habe ich sehr viel mit meiner Sportpsychologin zusammengearbeitet, wo ich sehr viel verstanden habe, aber auch insgesamt im Team, wo ich extrem viel verstanden habe, was ja Gedanken ausmachen. Also wir kennen ja alle auch den berühmten Elefanten im Raum, der mal stören kann, den keiner ansprechen will. Also sowas alleine kann ja Energie ziehen. Und das sind so viele kleine Nuancen, die man da, glaube ich, ja, wo man ehrlich mit sich sein kann und darf, mit sich und dem Team, und wo man eine große Kraft rausziehen kann.
Das, ich finde das total mutig, wie du das ansprichst, zu sagen, ich habe versagt. Das ist ja schon eine krasse Aussage. Und jetzt ein paar Jahre später würdest du es natürlich komplett anders sehen, weil du an den Themen gearbeitet hast. Jetzt sprechen wir hier ja auch ganz viel immer wieder über Führungskräfte und Unternehmen. Und ich kenne das selber und bestimmt viele andere Führungskräfte auch. Es gibt dort auch immer wieder Selbstzweifel. Aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, was können wir diesen Führungskräften auf den Weg geben?
Boah, ich glaube, erstmal der Gedanke daran, dass alle Selbstzweifel, also ich glaube, jeder hat irgendwie so seinen kleinen Zweifler immer mal, ob es nun Phasen sind. Also bei mir würde ich sagen, der hat bei mir auf meiner Schulter gewohnt, der kleine Zweifler. Der ist immer mal wieder größer, präsenter geworden. Dann habe ich den aber auch mal in die Ecke gesetzt und mit ihm mal gesprochen, dass das so hier nicht sein kann. Aber da, also, glaube ich, ehrlich mit sich einfach das auch einzufordern, dass das fein ist, da auch mal ein bisschen Schwäche zu zeigen, Ängste zu zeigen, über Ängste zu reden, das haben wir alle. Und ich glaube, umso offener wir damit umgehen, und das ist schwer, also ich finde es auch anstrengend, ich habe auch immer ein riesen Kloß erst, wenn ich darüber reden möchte, auch genauso dieses, ich sage jetzt, ich habe versagt, da zu dem Zeitpunkt habe ich als Ausrede gehabt, ja, man kann halt nicht Best Performance bei den Olympischen Spielen machen, geht halt gar nicht. Das kann man entweder sich so erklären oder man guckt ja, wie könnte man ja, an welchen Schrauben könnte man drehen, und das ist erstmal, der Gedanke daran ist erstmal anstrengend und schwierig, und so ein kleiner Widerstand ist ja da irgendwie immer, wenn man sich was angucken muss, was man vielleicht nicht mag, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist da, ehrlich mit sich und auch dem Umfeld umzugehen.
Das, was du gerade so beschreibst, klingt ja nach einer guten Lösung. Gleichzeitig beobachte ich in meinem Umfeld, dass das Verhalten, sich diesen Schwächen oder den mentalen Zweiflern zu stellen, dass ich das noch nie getan habe. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, was kann so der erste kleine Schritt sein, mich dem Thema zu stellen, wenn ich das wirklich zum ersten Mal mache?
Ich glaube, dass da ganz wichtig ist so der Gedanke, was ist Schwäche oder Fehler? Was bedeutet das eigentlich bei mir oder bei dem Umfeld, dass man das vielleicht mal definiert oder neu definiert vielleicht, weil, glaube ich, unsere Fehlerkultur so ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde nicht falsch sagen, aber das ist schon so, dass man versucht, seine Fehler eigentlich eher zu verstecken oder zu überspielen. Und ich glaube, wenn man da vom Kopf her schon mal drüber nachgedacht hat, dass aus Fehlern lernen wir, diesen Spruch gibt's, den nehmen wir aber nicht oder den haben wir, tragen wir nicht inne. Wenn wir aber dahin kommen, dass Fehler voll okay sind, wir haben auch zum Beispiel aus dem Training, mein Mann war ja auch mal Trainer beim, oder mein Trainer, und der hat dann aus dem Englischen sagt, es gibt halt Faults und es gibt Mistakes. Und dass man da so ein bisschen bei uns im Deutschen vielleicht auch in die Definition gibt, was sind wirklich einfach nur Mistakes, die passieren, weil du was Neues ausprobierst oder weil du in eine Veränderung gehst oder in eine uncomfortable Situation, um weiterzukommen, um dich zu entwickeln. Und Falls sind einfach eigentlich die, wo du es nicht ausprobierst. Du sagst zwar, du probierst es aus, aber du machst es nicht. Und das sind eigentlich so eher die Falls gewesen im Training. Dass man, glaube ich, da insgesamt offen drüber spricht, was wo man hin will, bei sich und im Team, und was das Ziel ist und wie wir da hinkommen und welche Fehler da fein sind und was wir ausprobieren und warum die Fehler passieren.
Spannend. Ich rede ja immer so ein bisschen über Können oder Wollen. Das erinnert mich gerade mit diesen Falls und Mistakes so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, und kann mir vorstellen, dass es für viele so ein erster Zugang sein kann, mal darüber nachzudenken und sich so selbst im stillen Kämmerlein mal zu hinterfragen.
Also ist ja bei uns, würde ich sagen, wenn ich jetzt eine neue Bewegung versuche zu erlernen und ich bin schon in einem gewissen Alter, dann war das extrem anstrengend für mich am Anfang, auch wenn es nur über 1-2 Zentimeter halt waren oder um einen kleinen Finger ging oder um einen anderen Muskel, den ich ansteuern musste. Und es hat sich erst mal blöd angefühlt Und da habe ich dann eher darüber nachgedacht, dass ich dann den Ball nicht kriege oder nicht der Outcome so kommt, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Und deswegen habe ich immer wieder mehr über den Ball nachgedacht eigentlich als über die Bewegung. Und als ich da hingekommen bin, mal über die Bewegung nachzudenken und die Bewegung zu verändern und vielleicht den Ball nicht zu treffen oder den Ball ins Auszuspielen, das ist aber okay. Das ist ja ein Prozess, um da hinzukommen, wo ich eigentlich hin will, wo es vielleicht effizienter ist, an dem Ball zu spielen. Das ist so, sind so kleine Nuancen, wo man sich, glaube ich, ein bisschen eingestehen darf. Also da muss man aber im Team mit fein sein, glaube ich. Also da muss jeder im Team auch wissen, wo man hin will, was die Veränderungen bedeuten und warum wir die Veränderungen machen, um zu unserem Ziel zu kommen. Und da gibt's dann, würde ich sagen, auch einen Rahmen, den alle einfach wissen müssen.
Also Absprachen im Team sind auch ganz wichtig.
Ja, Absprachen im Team.
Wie gehst du damit um, wenn deine innere Stimme plötzlich mal wieder lauter wird als dein Selbstvertrauen?
Also am Anfang ist es immer so, dass ich viel zu viel mit mir selber dann ausmache und dann irgendwann Platz ist und ich heule und dann spreche ich darüber. Also jetzt ist es vielleicht so ein bisschen schneller, dass ich früher darüber spreche und ich rede sehr gerne über die Sachen, die mich beschäftigen und muss eigentlich darüber reden. Manche benutzen es vielleicht auch eher mal, dass sie es sich aufschreiben. Ich muss darüber sprechen und es muss raus und ich möchte es nicht alleine mit mir ausmachen, weil ich sonst echt schlechte Laune kriege. Und ich glaube, da auch in eine Routine zu kommen, jemanden zu haben, mit dem man vielleicht zuerst drüber spricht oder ein Team um sich herum zu haben, wo man weiß, wo man zuerst damit hingeht. Und darüber natürlich nachzudenken, warum kommt jetzt die laute Stimme? Wo kommt die jetzt her? Ist das vielleicht Müdigkeit? Ist das Stress, Druck? Können ja unterschiedliche Sachen sein, warum diese Stimme wieder lauter wird. Und bei mir wird sie auf jeden Fall immer lauter, wenn ich ein bisschen zu weit weg von meinen so Routinen gehe, wo ich nicht so diese Freiheit und Leichtigkeit habe, um Sachen zu machen, die halt auf mich zukommen.
Also was du ja sagst, ist den lauten Stimmen zuzuhören, ne? Also nicht weg zu ignorieren, sondern zu sagen, was will mir die Stimme eigentlich sagen? Weil das können ja ganz unterschiedliche Botschaften sein, die da gesendet werden.
Unbedingt. Zuhören ist ja auch ein ganz, also das Wort, das hört man immer wieder, aber wirklich zuhören, was zuhören bedeutet und reinfühlen, da nimmt man sich dann doch zu wenig Zeit, ne?
Ja. Du hast es gerade auch schon angesprochen und eigentlich liegt es auch meistens so ein bisschen auf der Hand, wenn wir über mentale Stärke sprechen, kommen wir ganz automatisch zu dem Thema Druck. Meistens merken wir erst unter Druck, wie stabil unsere mentale Basis eigentlich ist. Und du hast ja unter anderem bei den Olympischen Spielen gespielt, vor Millionen von Menschen, ein Druck, der eigentlich nicht größer sein könnte. Was passiert in solchen Momenten im Kopf?
Ja, wie gesagt, bei meinen ersten beiden Olympischen Spielen ist das so, dass ich, wie soll ich sagen, also meine Synapsen, also es ist fast wie so bei einem Pferd, wo die Scheuklappen drauf sind und alles prasselt auf einen ein und ich kann das gar nicht mehr filtern und nicht mehr klar denken. So würde ich das jetzt mal beschreiben, wie ich das erlebt habe, vor allem bei den ersten Olympischen Spielen. Und jetzt aber in Rio, wo wir dann das dritte Mal oder für mich das dritte Mal angetreten sind und schon einige Sachen angegangen sind, um mal zu schauen, warum ich denn da so die Scheuklappen draufkriege und warum alles in mich ein... Ich bin ja auch ein Typ, der alles aufsaugt und versucht, alles zu fühlen und immer alles euphorisch dann angeht. Und da hat mir extremst geholfen, da in Routinen zu gehen, Routinen für mich rauszufinden über die 3-4 Jahre, was mir am besten tut und da auch mehrere Tools zu haben, wo ich immer wieder drauf zurückgreifen kann. Mhm. Gerade wenn ich merke, ja, das ist jetzt halt ein Turnier, wo ich unbedingt funktionieren muss und will, weil es nur alle 4 Jahre kommt. Und dann kommen natürlich noch die Zuschauer, das Publikum dazu. Das macht auch nochmal Noises in meinem Kopf. Und der Gedanke daran, dass Familie und Freunde zu Hause vor dem Fernseher sitzen und auch noch zugucken und auch hoffen, dass wir es endlich schaffen und ich meinen Traum endlich erfülle. Das sind ja viele Erwartungen, die da auch auf einen prassen, die dann eigentlich auch den Fokus auf das, was ich eigentlich da machen möchte, nehmen können. Und da das zu üben, die 3-4 Jahre, würde ich sagen, vor den Olympischen Spielen 2016, diesen Fokus zu behalten, auf das Hier und Jetzt sich zu konzentrieren, das ist eine absolute Übungssache.
Hast du da auch nochmal so 2-3 Rezepte, die du mit uns teilen kannst, was genau du da wie geübt hast? Weil das klingt ja nach einer Riesenaufgabe und auch nach einem langen Zeitraum auf sowas hinzuarbeiten, was jetzt nicht in 6 Monaten, 12 Monaten ist, sondern tatsächlich erst 4 Jahre später. Kannst du da was teilen?
Also ich muss sagen, wenn man sich das nochmal auf dem Feld vorstellt, wenn ich, um da mal sich reinzuversetzen, wenn ich zum Beispiel beim Satzstand von 19-19 bin und ich spiele einen Pass oder auch eigentlich schon am Anfang des Satzes im Finale, da war ich nervös und wollte unbedingt diese Goldmedaille und ich spiele einen Pass und mein Gedanke könnte sein, boah, ey, hoffentlich spiele ich den Pass jetzt aber ordentlich. Wenn er zu nah dran ist, könnte sein, dass der gegnerische Block aber rankommt. Wenn er zu weit weg ist, ne, dann kann meine Partnerin den nicht mehr ins Feld unterbringen und der Punkt wird schwieriger. Alleine so einen Gedanken während des Zuspiels zu kontrollieren und aber lieber dabei zu bleiben in der Bewegung drin, das im Training halt schon zu üben, da in den Bewegungen immer wieder zu bleiben. Was fühle ich, wenn ich in den Sand drücke, um den Ball nach oben zu spielen? Was fühle ich, wenn ich im Aufschlag bin? Was fühle ich mit meinen Händen am Ball? Wie fühle ich meine Füße im Sand? Um auch da ein bisschen die Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt zu kriegen. Da sind so, glaube ich, Mechanismen, die man immer mal wieder benutzen kann. Eine Übung zum Beispiel, die ich auch gerne gemacht habe, war 3-2-1. Das ist eine Bewusstseinsübung, wo ich zum Spielfeld gegangen bin und habe mir 3 Sachen gesagt, die ich sehe, 3 Sachen, die ich höre und 3 Sachen, die ich fühle. Das habe ich auch nochmal mit 2 Sachen gemacht und mit 1 Sache. Und da ging es wirklich nur ums Benennen und nicht ums Bewerten. Und das hat mich auch nochmal in den Fokus gebracht, hier und jetzt zu sein, um mich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, was ich jetzt mache.
Und das heißt ja, dass der Körper einige Bewegungen fast automatisiert geübt hat dann in dieser Zeit, ne? Durch bestimmte Gefühle, die du dann hervorrufen konntest in dem Moment.
Genau. Also ich glaube auch, dass da viel, was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass da ganz viel Connection ist auf jeden Fall, was man sich vielleicht sagt, was man immer wieder übt, um den dann unter Druck abzurufen, ohne dass ich eigentlich darüber nachdenke, so im langfristigen Ziel. Und dass ich ins Machen komme und nicht versteinere oder stagniere, weil ich darüber nachdenke, erstmal, was ich jetzt fühle und spüre, weil ich Ängste habe vor dem, was kommt, sondern ins Machen komme, ja.
Aus deiner Sicht, was unterscheidet gesunden Leistungsdruck von Druck, der uns langfristig krank macht?
Ich glaube, gesund ist immer, oder gesunder Leistungsdruck ist, wenn man darüber nachdenkt, reflektiert und spricht und offen damit umgeht. Ich glaube, Leistungsdruck ist gut. Es bringt uns nach vorne und bringt uns vorwärts. Also es gibt ja auch Individuen oder Leute, die können mit Druck besser arbeiten sogar oder kommen sogar, kriegen einen Push oder einen Arschtritt und können damit dann sogar funktionieren besser. Und manche, die versteinern eher, so wie es bei mir war, würde ich sagen. Und ich denke, kranker Leistungsdruck ist wahrscheinlich eher, wenn man sich da nicht drüber eigentlich mal im Klaren wird, was ich bin, was ich brauche und wohin ich will.
Wenn wir das jetzt mal auf den Unternehmenskontext beziehen, was hältst du von der Idee, Mitarbeiterinnen immer mehr zur Höchstleistung zu bringen, indem man sie weiter pusht und antreibt?
Ich glaube, das ist okay, pushen und antreiben, aber auch die Balance da halten, dass man immer wieder dazu kommt, wie geht's dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was für ein Rucksack ist da gerade, aus der Perspektive von dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin sprechen. Also diese Balance muss da sein und ich glaube auch, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen müssen, wo wir mit dem Push und dem Druck auch hinkommen wollen, wo das Ziel ist und dass alle da aber committed sind für oder eine Vereinbarung haben, wie wir da hinkommen wollen. Und ich glaube auch, dass das okay sein muss, dass sie wissen, dass man immer wieder auch mal nicht beschweren sich kann, sondern kommen kann und über die Ängste reden kann. Also über, boah, das schaffe ich vielleicht gerade nicht. Oder dass es okay, dass man da einen Weg findet, wenn jemand zu einem kommt, das schaffe ich gerade nicht. Oder ich komme gerade nicht weiter oder ich fühle mich gerade unwohl, dass man da einen Weg findet zusammen, um da anzupassen, um das Ziel vor den Augen nicht verlieren zu können, weil man halt einfach unter all dem Stress versinkt.
Also ein bisschen in die Regeneration zu gehen, so beschreibst du das gerade, ne?
Ganz wichtig. Also ich meine, das ist nicht nur im Sport wichtig, ich glaube für jeden im Kopf wichtig, das ist für mich auch als Mutter wichtig, als berufstätige Mutter, da weiß ich, okay, es gibt so stressige Wochen und ich muss immer einen Block dann haben, wo ich weiß, dass ich wieder mich aufsaugen kann, vollsaugen kann mit Energie und mal Me-Time habe. Genauso wie ich es aber auch versuche, in der Woche hinzukriegen, dass ich weiß, ich habe es im Plan eingeschrieben, wann ich meine Me-Time habe oder wann ich mal Sport mache. Und wenn ich es mal ein, zwei Wochen nicht so regelmäßig hingekriegt habe, dann merke ich einfach, ich werde träge und zickig und müde und alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und dann komme ich wieder ein bisschen in meine Struktur und schaue, dass ich wieder Zeit für mich nehme und bin auch wieder besser drauf und besser und leistungsfähiger.
Ja, ist ein schöner Übertrag für die Arbeitswelt auch, ne? Das immer wieder schön in den Ausgleich auch tatsächlich zu bringen.
Unbedingt. Und ich glaube, das sollten auch Leadership oder Führungspersonen unbedingt für sich und fürs Team immer mit im Kopf behalten, dass das wichtig ist. Auch so, wenn ich mir vorstelle, so in einem leistungsfähigen Unternehmen und es kommt eine Idee, eine Mega-Idee nach der anderen. Du gehst in ein Projekt nach dem anderen und kommst gar nicht mehr aus der Schleife raus. Und eigentlich, ich glaube, wenn man sich da keine Pausen nimmt, dann kommt man auch gar nicht in die Qualität, weil man sich gar nicht Zeit nimmt. Wo wollen wir da eigentlich hin mit diesem Projekt? Was ist unser Ziel? Und wie kommen wir am besten dahin? Und ich glaube, da sich auch wieder die Zeit zu nehmen und um in die Effizienz zu kommen, das ist auch wichtig. Boah, Zeit nehmen, ne? Wenn ich jetzt so darüber rede, ist immer so dieses Zeit nehmen für Sachen. In unserer beschleunigten Welt ist, glaube ich, das Schwierigste und Anstrengendste.
Absolut. Ja, der Satz, ich habe keine Zeit. Ja. Wirklich.
Ja, ist so.
Ja, tatsächlich. Es wird ja auch in der Arbeitswelt sehr gerne und immer wieder über Erfolge gesprochen. Nicht so gerne über Rückschläge. Die gehören aber im Leben ja auch genauso dazu. Und du hast ja auch wunderschöne Erfolge erzielt, große Welterfolge, auch aber den ein oder anderen Rückschlag erlebt. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Wie hast du einen guten Umgang damit gefunden, dass diese Rückschläge einfach auch dazugehören?
Musste ich auch natürlich lernen, dass Niederlagen dazugehören, vor allem in Niederlagen mal reinzugucken oder sie zu reflektieren und analysieren. Ich bin auch eher ein Typ gewesen, wenn ich mal ein verlorenes Spiel hatte, habe ich mir das nicht so gerne angeschaut. Meine Fehler mir habe ich nicht gerne angeschaut. Oder auch wenn Verletzungen dazu kamen, dann war es dann erstmal so, boah, jetzt kommen wir ja gar nicht mehr weiter, wir hatten noch einen Plan, jetzt kommen wir doch nicht zu unserem Ziel. Aber wenn man sich da auch wieder die Zeit genommen hat, um anzupassen, zu reflektieren, zu schauen, dann gibt es auch andere Wege, zu seinem Ziel zu kommen. Also das habe ich echt gelernt. Der Weg kann noch so steinig sein. Du kommst mit Ruhe, die ich natürlich auch nicht immer habe. Ich bin eher so eine hektische, panische Person. Mit Ruhe und nochmal in die Reflexion zu gehen, kommt man irgendwie immer ein Stück weiter und entwickelt sich. Oder auch wenn es mal eine Explosion gibt in einem Raum mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Vorstellungen. Ich glaube, wenn man da offen genug und ehrlich genug mit umgeht, dann kommt man auch weiter. Und ich glaube, das habe ich so in den 20 Jahren Leistungssport lernen müssen, da Vertrauen und Geduld zu haben in den Dingen, die einem widerfahren und passieren. Ich glaube, vielleicht wird man auch freier und entspannter im Kopf, wenn man weiß oder wenn man sich vorstellt, alles hat immer irgendwie einen Sinn. Das hört sich jetzt sehr spirituell an, aber irgendwie würde ich sagen, jetzt im Alter, dass wenn mir jetzt was passiert oder wenn jetzt irgendwie ich heute gestresst bin, dann kann ich mir das auch nicht erst mal gleich so sagen, dass alles irgendwie einen Sinn hat. Aber wenn ich da versuche, hinterzugucken, warum das jetzt so passiert und was es mir denn bringt, dass ich wieder zur Ruhe komme und zum Stehen komme und das mal von außen betrachte, dann komme ich weiter. Und das ist eigentlich bei vielen Niederlagen und Rückschlägen so gewesen. Bei allen.
Ja, schön, dass du das sagst. Wir sprechen ja auch immer wieder über spirituelles Wohlbefinden und ich stimme dir da einfach total zu, dass es auch eine Komponente ist, die ein Teil von uns ist, die auch gesehen werden möchte und wo wir ganz schön viele Botschaften auch mitbekommen.
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass ich ein extrem spiritueller Typ bin, aber ich glaube schon, dass da Energien sind, die natürlich auch sich anziehen oder auch, wenn man daran glaubt und sich das auch, na, das Wort manifestieren ist natürlich auch so ein sehr starkes,
auch spirituelles
Wort. Bin ich nicht unbedingt so, dass ich das Wort andauernd benutze, aber es ist schon so, dass wenn ich was unbedingt will und alles da reinsetze, das passiert. Das passiert nicht aber so, sondern da setze ich Arbeit dran und glaube aber daran. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil in unserem Leben. Umso doller man da dran glaubt, zum Beispiel wie an die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, habe ich auch erst dran geglaubt, um ehrlich zu sein, als ich die Vorbilder gesehen, meine Vorbilder gesehen habe mit Jonas und Julius, Brink-Reckermann, die dann 2012 in Gold geholt haben. Ich musste das erstmal sehen, dass in unserer Sportart nicht nur die BrasilianerInnen und AmerikanerInnen dominieren, sondern wir Deutschen können das auch. Und dann habe ich, glaube ich, auch erst dran geglaubt und dann habe ich erst angefangen zu arbeiten an den Stellen, wo es weh tut.
So schön, wie du gerade Manifestation und spirituelle Kraft umschreibst.
Ja, genau. Ist ja nicht für jeder Mann und Frau die Sache. Also das kann ich auch total verstehen. Ich glaube, da sind aber viele Momente und Phasen auch in meinem Leben gewesen, wo ich denke, boah, da kommt schon viel zusammen, was Energien bedeutet.
Wenn wir über Leistung und Druck sprechen, fällt auch ganz schnell der Begriff der Resilienz. Und gleichzeitig wird Resilienz manchmal missverstanden als mach einfach weiter, beiß dich durch, bloß nicht schwächeln. Wie definierst du Resilienz für dich ganz persönlich?
Ja, eigentlich ist es aber so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Es ist ja schon so ein bisschen das, also ich würde da wieder auf die Worte zurückkommen, die in der Ruhe liegt die Kraft, viel Geduld und viel Vertrauen. Also ich würde auch sagen, so diese Wörter Geduld, Vertrauen, die musste ich für mich immer wieder neu definieren und habe ich in jeder Lebensphase, waren das aber die Wörter, die ich gebraucht habe, die ich umsetzen musste, vielleicht auch neu buchstabieren musste und für mich definieren musste, aber mit dem kommt man weiter. Und ich glaube, so wird man auch resilienter und widerstandsfähiger, wenn man sich immer wieder damit beschäftigt, auch wenn es gerade unangenehm ist, schwierig ist, anstrengend ist. Wenn du aber ein Ziel hast, oder wenn im Team ein Ziel ist oder eine Vision, wo wir hinkommen wollen und auch immer wieder den schwierigen Teil sich anguckt, den schwierigen, herausfordernden Teil ein bisschen genauer durchleuchtet, ist das gerade in dem Moment ein unangenehmes Gefühl. Aber wir wissen alle, wenn das Ergebnis da ist, dann ist es so diese Riesenfreude und Hurra und super. Und wir vergessen eigentlich den Prozess, der dahinter war. Und das ist aber das, was uns widerstandsfähiger macht, würde ich sagen. Und ich glaube, da liegt halt wieder die Kraft im Kopf, in der mentalen Stärke, da doch wieder durchzubeißen. So wie du das genannt hast, es ist halt irgendwo dann auch ein Durchbeißen. Und es ist aber auch ein okay. Man muss okay damit sein, das auch zu äußern. Und auch das Umfeld, das Team muss damit fein sein, wenn man das mal äußert. Boah, ich finde das jetzt gerade richtig anstrengend. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich aufgebe, würde ich sagen. Um dann Freiheit und Leichtigkeit auch zu erfahren, um weiterzumachen.
Für unsere lieben Zuhörerinnen hier, ich spüre, und wir haben uns ja auch vor kurzem live getroffen, fast eine unheimliche Kraft und Power. Und ich kann mir vorstellen, dass auch häufig einmal ungeduldig bist. Ich kann mir vorstellen, dass für dich den Weg zu gehen, zu sagen, in der Ruhe liegt die Kraft, ein ganz schöner Weg gewesen ist.
Ein richtig großer, steiler Weg. Also ich habe das wie ein riesengroßer Berg vor mir, den ich überhaupt nicht überwinden konnte. Also das ist auch immer mal wieder ein riesengroßer Berg vor mir. Also da diese Geduld immer wieder für Sachen zu haben und auch mal auszudiskutieren, zuzuhören, was andere dazu sagen, nicht nur mit. Ich bin ja auch eine kontrollsüchtige Person, also es muss auch mein Weg eigentlich sein. In allen Lebensphasen und Lagen. Alles muss so funktionieren, wie ich das will. Und da eigentlich die Ruhe zu haben, mal zuzuhören, es kann auch anders gehen. Das, was ich vielleicht sehe, ist vielleicht ein bisschen engstirnig und da führt auch ein bisschen ein Weg dran vorbei. Oder man kann auch nochmal Schleifen machen, um dann zu seinem Ziel zu kommen. Also das finde ich extremst anstrengend, aber es funktioniert.
Ja, was für eine Inspiration für alle, die uns so zuhören. Es lohnt sich.
Es ist so.
Harte Arbeit und es lohnt sich.
Ja, und da kommt dann wieder die Zeit ins Spiel, ne? Dann ist immer wieder so dieses, sich Zeit dafür zu nehmen. Vor allem im Team. Also da auch wieder immer in Connection zu kommen, auch mit Führungskraft, mit dem Team, mit dem Umfeld. Da ich habe am Anfang meiner Karriere Meetings. Ich so, boah, über was wollen wir denn jetzt schon wieder reden? Lass uns doch einfach spielen. Aber um da in Kontakt zu treten, haben wir immer montags vorm Training, also wir Anfang der Woche, haben wir immer einen Fragekatalog erstmal uns gegenseitig beantwortet. Der eine beantwortet und der andere darf auch nicht unterbrechen und nicht seine Gefühle dazu sagen, sondern wir sollen einfach gerade, das waren ganz einfache Fragenkataloge, 5 Fragen. Wie geht's dir? Was willst du heute trainieren? Was ist dein Ziel in der Woche? Gibt's Verletzungen? Und was ist das Ziel oder was wünschst du dir von mir oder so, ne? Also, dass man da das einmal für die Woche durchgeht, damit wir auf dem gleichen Stand sind und nicht wieder irgendwelche Interpretationen oder irgendwelche Nebengeräusche uns die Energie nehmen, um eigentlich an dem zu arbeiten, wo wir hinwollen. Und alleine sich dafür Zeit zu nehmen und da auch durchzugehen, auch wenn man sich vielleicht nicht am Montagmorgen danach fühlt, ist halt sehr hilfreich.
Was bedeutet es, was wir jetzt gerade besprechen, für Führungskräfte im Umgang mit ihrem Team, die Fehler machen, die an Grenzen kommen oder die vielleicht einfach gerade eine schwierige Phase durchlaufen?
Ja. Unbedingt in Connection treten, unbedingt darüber sprechen, unbedingt alle Perspektiven immer mal erleuchten und jeder kommt zur Arbeit und hat seinen Rucksack mit sich. Und vielleicht funktioniert man an einem Tag mal nicht und man hat nicht die 100%, man hat nur die 60%, man versucht aber aus den 60% die 100% zu machen. Und da kommt man nur hin, wenn man gehört wird und wenn alle fein damit sind. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist,
ja, voll.
Das muss einfach offen damit umgegangen werden. Einfach, es ist so ein einfaches Wort. Es ist nicht einfach. Man nimmt sich vielleicht auch zu wenig Zeit dafür und man möchte auch nicht andere damit vielleicht belasten, dass ich gerade einen blöden Tag habe, weil der mein Mitarbeiter, mein Kollege gerade ja auch durchziehen muss. Aber ich glaube, umso offener man damit umgeht, umso besser kann man miteinander arbeiten.
Der große Appell an Zuhören und Offenheit und tatsächlich wirklich zu erfahren, wie geht's dem anderen gerade wirklich, ne?
Also wir gehen nun mal auch unterschiedlich in der Arbeitsweise, gehen wir auch um. Also zum Beispiel meine Partnerinnen haben anders gearbeitet als ich und das aber auch zu verstehen und nicht das als Schwäche zu sehen oder als... Wir haben zum Beispiel mal ich hatte mit Kira, mit der ich 2016, Kira Walkenhorst, 2016 Gold geholt habe, da haben wir mal eine Phase gehabt vor Olympischen Spielen, wo wir in einem Turnier, wo wir eigentlich gerade voll in unserer Kraft waren. Wir haben ganz viele Turniere vorher gewonnen und das letzte Turnier vor Olympischen Spielen wollten wir noch mitnehmen als Vorbereitung. Und wir verlieren aber das erste Spiel gegen Amerikanerinnen, die wir gar nicht kannten. Also die wir eigentlich, ne, wo, okay, jetzt sind wir in unserer Kraft und ziehen das durch und verlieren 2-0. So, kannst du dir vorstellen, wie unangenehm das war und Unsicherheit kam wieder, Fragen waren im Kopf und wir wollten garantiert nicht miteinander reden und waren einfach nur frustriert aufeinander. Und da eigentlich wieder zusammenzukommen und zu verstehen, warum das jetzt passiert ist und wo wir hinkommen, das haben wir aber gelernt, dass wir da über diese Probleme reden in einer schwierigen Situation, dass wir das, ne, auch präsentieren können, dieses Problem oder diese schwierige Situation, jeder für sich erklärt. Und am Ende haben wir das Turnier noch gewonnen. Obwohl wir gedacht haben, nach dem ersten Spiel habe ich gesagt, boah, nee, Alter, wir brauchen gar nicht hier zu Olympischen Spielen fahren, so ungefähr, so ein Gefühl war das. Aber wir haben uns zusammengesetzt und zusammengetan und einen Plan gemacht und haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und unsere Leistung gesteigert. Und das kommt halt durch die verschiedenen Perspektiven verstehen und warum das jetzt gerade hier passiert ist. Ja.
Also das, wenn man dir zuhört, klingt es wirklich einfach, wenn ich mich reinversetze. Große emotionale Aufgabe.
Ganz, ganz große emotionale Aufgabe. Gerade bei Frauen auch nochmal. Bei Frauen.
Ich möchte mit dir kurz auch nochmal über unseren Wellbeing-Kompass sprechen. Das ist ja eine repräsentative Studie, die wir gemacht haben mit 5000 Arbeitnehmerinnen in verschiedenen Ländern oder in 5 europäischen Ländern und haben da ganz viele Sachen zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz gelernt. Und ein Ergebnis dieser Studie ist, dass arbeitsbedingter Stress zu den größten Belastungsfaktoren von Arbeitnehmerinnen zählt. Gleichzeitig fällt es ganz vielen Menschen schwer, die eigene Überlastung offen anzusprechen. Welche Warnsignale aus deiner Sicht haben in der Vergangenheit gezeigt, dass eine Belastung irgendwo kippt und ungesund wird?
Also bei mir merke ich es, wenn meine Gedanken, also ich kann meine Gedanken nicht mehr ordnen und nicht mehr sortieren und wenn ich in ein Gespräch gehe, da weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wo ich hin will in dem Gespräch oder was mein Ziel ist eigentlich in dem Gespräch und ich komme nicht mehr in eine Ordnung in meinem Kopf. Und da passiert einfach zu viel, was ich nicht geordnet habe, würde ich sagen. Ist gerade so, auch jetzt ohne Leistungssportlerin zu sein. Und da merke ich, dass ich erstmal wieder alles ordnen muss, strukturieren muss und gucken muss unbedingt, wo mein Ziel ist in den einzelnen Sachen, die ich gerade angehe. Genauso war das im Sport, wenn ich im Training nicht hinterhergekommen bin und mich nicht fokussieren konnte auf das, was ich jetzt eigentlich üben wollte, wo mein Ziel eigentlich in dem Training ist, dann hat was auf jeden Fall nicht gestimmt. Also da bin ich von der Vorbereitung ins Training hat was nicht gepasst, weil ich wahrscheinlich entweder übermüdet oder Stress im Kopf oder habe mich halt nicht darauf vorbereitet, dass jetzt Training ist. Genauso wie ja danach, wenn ich in einen Wettkampf gehe und nicht in dem Modus, okay, jetzt ist Spiel, jetzt mache ich meinen Ablauf, meine Routine und ich komme da gar nicht hin oder nehme mir nicht die Zeit, meine Routine zu machen. Genau, da, ich glaube, da muss man sich wieder, oder ich habe das auf jeden Fall so gemerkt und musste da wieder in die Struktur halt einfach kommen. Also das hört sich manchmal blöd an, Struktur hört sich so nach Funktionieren und robotermäßig an, aber ich glaube, wir brauchen alle irgendwo ein bisschen immer eine Struktur, um zu gucken, wo wir hinwollen. Und ich glaube, daraus, wenn man eine Struktur hat und einen Plan hat, kommt dann aber auch wieder die Leichtigkeit.
Also so einen Schritt zurückgehen und dann nochmal zu gucken, okay, wie kann ich mir den Plan wieder aufbauen, um so ein bisschen auch wie so ein Sicherheitsgerüst, ne, an dem ich mich entlanghangeln kann.
Ja, unbedingt. Und auch keine Angst davor zu haben, einen Schritt wieder zurückzugehen, um dann wieder vorwärts zu gehen. Ja.
Laura, was glaubst du, welche Verantwortung haben Führungskräfte und Unternehmen, wenn sie permanent Höchstleistung von ihren Mitarbeiterinnen einfordern?
Unbedingt aufs, so wie das der Podcast das auch sagt, What's up, Wellbeing, darauf zu schauen. Also das große Ganze dann immer zu sehen. Also das ist wirklich die Verantwortung von den Führungskräften, das große Ganze zu sehen, um nicht zu verpassen, dass einer wegbricht. Dafür aber auch ein Konstrukt aufzubauen. Also da wirklich, so wie wir gerade gesagt haben, dieses Gerüst aufzubauen für das Team, für das Unternehmen und sich da auch wirklich reinzuhängen und Zeit zu nehmen. Ja, und auch in den Gesprächen auch immer mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich?
So eine einfache Frage,
ganz,
ne?
Ganz einfache Frage.
Und dann auch noch zuhören.
Ja, das...
Der Antwort zuhören.
Ja, richtig. Manchmal ist das ja auch so, man muss ja nicht mal als Führungskraft was... immer den Weg für den Mitarbeiter haben. Aber ich glaube, dass er sich da einfach mal frei äußern kann und darf und dass man weiß, dass meine Führungskraft weiß, wo ich gerade stehe. Ich glaube, da komme ich auch wieder in eine neue Kraft und Energie.
Leute, sprecht miteinander.
Ja, absolut.
Was können Führungskräfte von Volleyballerinnen lernen?
Dass das Team nur so stark ist oder nur an das Ziel kommt, wenn jeder Einzelne zu seiner Stärke kommt und zu seiner Energie. Und das muss nicht immer alles gleich sein, das kann auch unterschiedlich sein und dafür braucht es auch Raum und Platz. Und was, ich würde auch noch mal gerne ein Wortspiel machen, du sagst VolleyballerInnen, ich würde BeachvolleyballerInnen noch sogar sagen, weil BeachvolleyballerInnen sind sehr stark auf ihre Eigenverantwortung angewiesen, weil sie allein auf dem Feld sind, zu zweit. Als eigentlich Individuelle müssen sie funktionieren, aber auch irgendwo im Team. Und sie haben keinen Trainer. Also jetzt sind sie am Regel verändern, jetzt haben sie einen Trainer am Court im Wettkampf, aber solange ich gespielt habe, gab es keinen Trainer an dem Court. Also du warst ganz auf dich alleine gestellt und auch in einer Stresssituation oder in schweren Phasen musst du dich auf dich und deine Teampartnerin verlassen und so eng miteinander funktionieren, dass du dich eigentlich blind verstehst. Und da ist eigentlich die Eigenverantwortung, um bis auf dem Feld zu funktionieren, eine ganz große, dass man wirklich weiß, was brauche ich, wo will ich hin, wie komme ich dahin und damit offen umzugehen und das für sich rauszufinden. Im Team aber wiederum.
Klingt nicht ganz so einfach. Wir sind auch schon fast wieder am Ende unserer Folge von heute angekommen. Und wenn du nochmal so überlegst, es gibt jetzt nur eine Erkenntnis, die unsere Hörer und Hörerinnen heute mitnehmen würden. Welche wäre das?
Eine Erkenntnis. Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen die Connection und bleib connected. Das ist ganz wichtig. Ob das im Arbeitsumfeld ist, mit dem Kollegen, mit dem Chef oder auch zu Hause in der Familie, immer wieder connecten. Es gibt immer einen Hoch und einen Runter. Davor, da sollte man auch keine Angst haben. Es gibt auch mal Zeiten, wo es nicht so ist und sich nicht gut anfühlt. Aber da sich die Zeit zu nehmen, wieder dahin zu kommen, ist, glaube ich, das A und O bei uns im Leben.
Wie schön.
Hacks und Flops.
In Bezug auf mentales Wellbeing, gibt es da so den einen Hack und den einen Flop von dir?
Also ich würde sagen, der eine Hack ist auf jeden Fall Vertrauen in das, was man macht und vor allem auch über, also ich würde immer sagen, das ist ja fast über Verletzbarkeit zum Vertrauen zu kommen, weil du ja auch irgendwo dich ein bisschen öffnen musst, Schwächen, Ängste zulassen musst und darfst und darüber aber das Vertrauen gewinnst. Mhm. Und das ist aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie so ein Flop, wenn das ausgenutzt wird und da kein Respekt ist. Und Respekt ist, glaube ich, auch ein ganz großes Wort, was oder auch Toleranz der Andersartigkeit gegenüber. Also wir sind nicht alle gleich. Wir haben alle irgendwie unsere eigenen Eigenschaften und Wege und Wege, wie wir weiterkommen, vorankommen. Aber ich glaube, wenn wir da die größte Offenheit haben und Respekt haben, dann kommen wir erst voran. Und das dieses Vertrauen nicht auszunutzen, das wäre dann der absolute Flop.
Danke, liebe Laura. Und ich würde gerne jetzt wirklich zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben und damit anfangen, was du vor gerade 3 Sätzen so schön gesagt hast. Leute, connectet euch. Du hast auch gesagt, dass unsere Leistungsfähigkeit zu 80% von der mentalen Stärke abhängt und dass bei uns allen diese Selbstzweifel auch dazugehören und wie wichtig das ist, auch über die zu sprechen. Und dann möchte ich den Kreis auch schließen mit Connection, ne? Hab das Team, die Menschen um dich herum, mit denen du diese Selbstzweifel ansprechen kannst, auch wenn schwer fällt, ne? Vielleicht nach vielen Jahren Berufserfahrung und auf einmal meldet sich da so eine Stimme und da nicht wegzugucken, sondern genau hinzugucken, such dir jemanden, mit dem du sprechen kannst und lass uns einfach alle gut im Kontakt bleiben.
Unbedingt. Und wo lernen wir das alles? Beim Sport.
Genau.
Let's go.
Herzlichen Dank, liebe Laura. Möchtest du da noch was hinzufügen?
Nein, es hat mich extrem gefreut, dass wir in den Austausch gekommen sind. Und ich freue mich auf alles, das was angewendet wird. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was mitgeben. Und freue mich immer, wenn ich über die Menschen sprechen darf, über das, was uns am wichtigsten ist, die Menschen.
Vielen lieben Dank.
Danke auch.
Großen Spaß gemacht.
Danke, mir auch, Sandra.
Cool down.
Damit sind wir am Ende unserer Folge mit Laura Ludwig zum Thema mentale Stärke angekommen und gleichzeitig am Ende der ersten Staffel von What's Up Wellbeing. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, Mitdenken und dranbleiben. Wenn euch die bisherigen Folgen gefallen haben, freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Schreibt uns gerne an podcast@urbansportsclub.com, wenn ihr Themenwünsche, Feedback oder Anregungen habt. Ab Staffel 2 veröffentlichen wir hier unter Wellhub Urban Sports Club und nehmen euch mit in das nächste Kapitel unseres Podcasts. Größer, internationaler und mit noch mehr Fokus auf die Frage, was Menschen und Organisationen wirklich gesund, stark und zukunftsfähig macht. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt in Bewegung und bis ganz bald.